ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Guten Abend, liebe Damen und liebe Herren, liebe Studierende. Wir freuen uns sehr, Sie heute Abend bei uns an der Zeppelin-Uni im Graf von Sodem-Forum begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Hanna Busse und ich bin Beisitzerin im International Club of Politics.
Und mein Name ist Johanna Fleisch, ich bin Finanzvorstand des CIPs.
Ja, zusammen. Der Wahlsonntag rückt näher. Tatsächlich ist es bereits in der kommenden Woche soweit. Bevor Sie alle Ihre Entscheidungen treffen, möchten wir Ihnen heute gerne die Gelegenheit geben, die KandidatInnen nochmal genau unter die Lupe zu nehmen. Vorher würden wir gerne einmal, um das klarzustellen, einen Disclaimer formulieren. Und zwar: Die Auswahl der Kandidaten erfolgte nach transparenten, einheitlichen Kriterien und unter der Wahrung politischer Neutralität. Eingeladen wurden die Direktkandidaten, deren Parteien aktuell im Landtag Baden-Württembergs oder im Bundestag vertreten sind. Die Einladungen stellt keine Unterstützung oder Bewertung von Positionen dar. Ziel ist ein fairer und ausgewogener Austausch. Die Leitlinie des Club of International Politics ist generell bei Veranstaltungen eine Überparteilichkeit und Neutralität zu wahren. Ja, dann haben wir noch zwei überraschende Änderungen. Und zwar hat die AfD heute Abend leider 2 Stunden, also sehr kurzfristig vor dem Termin, abgesagt. Deswegen haben wir heute keinen Kandidaten von der AfD vertreten. Außerdem haben wir heute Anja Wiedemann für die FDP vor Ort. Genau, wir freuen uns daher sehr, die versammelten Kandidatinnen, einmal Alexander Bruns von der CDU, Herr Martin Hahn vom Bündnis 90 Die Grünen, Herrn Rainer Röwer von der SPD, Anja Wiedemann von der FDP und Herr Sander Frank von der Linken begrüßen zu dürfen. Einen Applaus bitte. So, vielen herzlichen Dank und jetzt nochmal ein paar Informationen zum Ablauf des heutigen Abends. Und zwar, zum Einstieg beginnen wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Hier hat jeder Kandidat genau 1 Minute Zeit. Diese Zeitbegrenzung wird sich auch durch den gesamten Abend ziehen. Julius hier vorne hat netterweise einen Timer bereitgestellt, wo Sie Kandidaten dann immer genau sehen können, wann Ihre Zeit abgelaufen ist. Wir bitten auch sehr, sich so gut wie es geht daran zu halten. Genau, das machen wir nicht, um irgendjemanden auszubremsen, sondern einfach, um allen Kandidaten einen fairen und ausgewogenen Redeanteil zu ermöglichen. Wenn diese 1 Minute abgelaufen ist, werden entweder Johanna oder ich mit dem Hammer folgendes Geräusch machen. Sollte also nicht zu überhören sein. Genau, im Anschluss widmen wir uns 2 übergeordneten Themenblöcken. Zuerst gehen wir eher auf regionale Themen, danach reißen wir noch ein paar bundespolitische Themen an. Zwischendurch wird es eine kurze Schnellfragerunde geben, dazu dann später mehr. Und zum Abschluss haben auch Sie als Publikum die Möglichkeit, eigene Fragen an die Kandidaten zu richten. Nehmen Sie diese Möglichkeit gerne wahr. Wir haben nämlich heute einen relativ straffen Zeitplan, was die Themen angeht, einfach um Ihnen einen guten Rundumschlag bieten zu können. Und Sie können auch im Nachhinein sicher noch den einen oder anderen Kandidaten draußen für ein paar Fragen und den Austausch abfangen. So, damit wäre alles geklärt und wir freuen uns sehr auf einen spannenden und diskussionsreichen Abend. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Hanna. Die erste Frage geht an alle Kandidaten. Was motiviert Sie und warum bewerben Sie sich um das Mandat des Bodenseekreises für den Landtag? Wie gesagt, 1 Minute Redezeit. Wir würden gerade bei der CDU, bei Herr Bruns, anfangen.
Ja, vielen Dank. So kommt der Ton. Ich bin Alexander Bruns, 59 Jahre alt. Ich kandidiere für den Bodenseekreis als Erstkandidat bei der CDU, weil ich einen Beitrag dazu leisten möchte, dass das Land wieder in die Erfolgsspur kommt. Ein weiterer wesentlicher Grund für meine Kandidatur ist, dass ich dafür sorgen möchte, dass unser Land nicht in die Hände von Rechtsradikalen fällt und deswegen für die CDU. Vielen Dank.
Herr Martin Hahn, 60 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe 6 erwachsene Töchter, bin im ersten Leben Landwirt gewesen, Unternehmer, selbstständig, 30 Jahre lang selbstständig, bis 47, bin seit 15 Jahren im Landtag, habe kommunalpolitische Erfahrung gesammelt in Überlingen, bin jetzt noch im Kreistag, daher Entschuldigung für meine Verspätung. Da ist heute eine wichtige Sitzung und das ist so meine politische Vita. Bin jetzt seit 15 Jahren im Landtag, bin seit 10 Jahren Ausschussvorsitzender des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und was dazugehört. Das ist meine Hauptprofession und warum ich das machen will, weiter ist, weil ich glaube, wir haben in unserem Land viel Veränderung vor uns, weil einiges sich tut und ich glaube, das ist gut mit erfahrenen Kräften zu tun. Mit mir im Wahlkreis und mit Cem Özdemir im Land sind wir eine gute Grundlage, um diesen Herausforderungen gut zu begegnen und unser Land in die Zukunft zu führen. Herzlichen Dank.
Mein Name ist Rainer Röber, ich bin 47 Jahre alt, habe 4 Kinder, bin im normalen Leben Hausarzt in Überlingen, bin dort seit 10 Jahren niedergelassen, habe eine Praxis mit insgesamt mittlerweile 20 Mitarbeitern, das heißt, ich bin auch ein Stück weit Gesundheitsunternehmer. Ich hatte einige Jahre auch einen Lehrauftrag an der Uni Freiburg und bin nebenher im Gemeinderat dort als Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion aktiv, als Notarzt und als Reserveoffizier. Daraus ergeben sich für mich auch die 4 Schwerpunkte, für die ich mich im nächsten Landtag einsetzen will. Das ist zum einen die Gesundheitspolitik, Sie alle sehen, dass das ein wichtiges Thema hier vor Ort ist. Es ist die Wirtschaftspolitik, wo ich meine Unternehmerperspektive mit einbringen möchte. Es ist die Bildungspolitik, bei der wir großen Aufholbedarf haben. Und es ist das Thema Ehrenamt, Katastrophenschutz, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ich denke, das sind 4 entscheidende Themen, die in den nächsten Jahren ganz wichtig für uns sein werden. Und da möchte ich einfach eine Perspektive von außen frisch in den Landtag einbringen.
Servus auch von mir in die Runde. Mein Name ist Anja Wiedenmann, ich bin 27 Jahre alt, habe keine Kinder, von denen ich wüsste. Und ansonsten mache ich gerade meine Promotion im Bereich der politischen Kommunikation, kandidiere eigentlich im Wahlkreis Ravensburg und bin da auch zudem noch in Baden-Württemberg die Spitzenkandidatin der Jungliberalen. Mir ist vor allem ein Anliegen, dass die Zukunft unserer Generation gesichert ist. Das bedeutet, dass zum einen wir wirklich echt richtige weltbeste Bildung bekommen und das wirklich von der Kita bis zum beruflichen Bildung oder der Hochschule. Wir haben in den letzten Jahren leider erlebt, dass man da viele Experimente hin und her gemacht hat, anstatt sich wirklich mit den Inhalten zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite, dass unsere Wirtschaft gestärkt wird, weil im Endeffekt sind es die Arbeitsplätze der Zukunft und letzten Endes auch unsere Arbeitsplätze. Und dementsprechend müssen wir da wieder die Unternehmer entlasten, damit wir diese Arbeitsplätze auch langfristig sichern und in Zukunft für unsere Generation schaffen.
Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Sander Frank und ich kann kaum in Worte fassen, wie sehr ich mich gefreut habe auf diesen Abend. Denn dieser Ort, in dem wir sind, ist für mich ein ganz besonderer. Ich habe hier einen Bachelor und Master Politik, Verwaltung und internationale Beziehungen studiert. Ich promoviere hier aktuell und forsche dazu, wie wir durch die Verwaltungsdigitalisierung dafür sorgen können, dass wir nachhaltigere Entscheidungen in der Politik treffen können. Seit 6 Jahren mache ich engagierte Kommunalpolitik im Gemeinderat von Friedrichshafen, setze mich auf kommunaler Ebene für unsere Stadt ein. Und was mich motiviert, ist die Überzeugung, dass dieses Bundesland mehr verdient hat. Viele Bürger und Bürgerinnen fühlen sich von der aktuellen Politik nicht mehr abgeholt. Wir sehen, wie jedes 5. Kind in Armut aufwächst in einem reichen Land wie Baden-Württemberg. Die Mietpreise sind kaum noch bezahlbar und auch hier in unserem Bodenseekreis gibt es einiges zu tun. Deshalb bewerbe ich mich für den Landtag. Wir haben die historische Chance, mit der Linken zum ersten Mal einzuziehen und ich würde mich freuen, wenn wir unsere Position heute noch mal stärken und gestärkt auch in den Landtag einziehen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Wir fangen gleich mit dem ersten Diskussionsblock an, mit einem heiß diskutierten Thema, und zwar die Finanzlage der Kommunen. Wenn wir über politische Gestaltungskraft sprechen, müssen wir vor allem über die finanzielle Realität vor Ort sprechen. Die Kommunen in Baden-Württemberg stehen unter enormem Druck. Im Juli 2025 schrieben 31 von 35 Landkreisen rote Zahlen. Viele Städte und Gemeinden kämpfen mit steigenden Kosten und wachsender Verantwortung. Gleichzeitig fließen aus dem Bundessondervermögen rund 13 Milliarden Euro ins Land. Davon 8,7 Milliarden direkt an die Kommunen. So viel wie in keinem anderen Bundesland. Der Bodenseekreis erhält allein über 45 Millionen Euro. Und besonders dringend gebraucht wird dieses Geld in Bereichen wie Kinderbetreuung, Schulen und in der Infrastruktur. Jetzt würde meine erste Frage an die Grünen gehen. Herr Hahn, Ihre Partei fordert gute und bezahlbare Kinderbetreuung und die Transformation der Gesundheitsversorgung. Das sind alles Bereiche, die stark auf kommunale Mittel angewiesen sind. Wo setzen Sie denn hier Ihre Prioritäten und wie stellen Sie sicher, dass das dringend benötigte Geld nicht in bürokratischen Verfahren stecken bleibt, sondern tatsächlich bei den Menschen ankommt?
Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, die Finanzierung der Kommunen, glaube ich, ist nirgends so brisant wie in Friedrichshafen oder in Überlingen. Das sind unsere Polaritäten, die wir haben im Kreis. Wir haben eine Stadt, die hatte mal viel Geld und hat jetzt keins mehr. Und wir haben eine Stadt, die hat gerade viel Geld und hatte früher nie welches. Daran sieht man, dass natürlich das Ganze immer mit wirtschaftlicher Prosperität zu tun hat, was Kommunen tun können und was sie nicht tun können. Und ich glaube, von daher müssen wir das auch angehen. Darum ist die wirtschaftliche Prosperität eines unserer großen Themen, das wir voranbringen müssen, um die Liquidität der Kommunen herzustellen, damit sie das tun können, was ihre Kernaufgabe ist. Und weil es so nicht mehr reicht im klassischen Sinne, ist es meiner Meinung nach völlig zentral, dass wir die Kommunen neu finanzieren. Weil so wie wir das früher gemacht haben, wenn wir so wie jetzt zurzeit sichtbar, Sie haben die Zahlen genannt, wenn 70% pleite sind, dann stimmt irgendwas nicht und wir müssen dringend die Mehrwertsteuer umverteilen, damit die Kommunen ihren Leistungen besser nachkommen können.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich gleich mal weitergehen. Herr Röver, Sie fordern ja eine kostenlose Kinderbetreuung ab dem zweiten Lebensjahr. Gleichzeitig wissen wir ja, dass eben Kommunen den größten Teil der Kita-Kosten tragen und viele Landkreise, wie wir gerade schon erwähnt haben, finanziell am Limit sind. Wie realistisch ist denn nun Ihre Forderung unter diesen Bedingungen? Und heißt das im Umkehrschluss, dass zum Beispiel andere Bereiche wie die Krankenhausversorgung bei Ihnen zurückstecken müssen?
Nein, das heißt im Gegenteil, dass wir in beides investieren müssen. Die Umsetzung der gebührenfreien Kitas würden wir in mehreren Schritten machen. Der erste Schritt wäre, das letzte Kita-Jahr kostenlos zu machen. Das kostet ungefähr 240 Millionen Euro. Das ist bei einem Landeshaushalt von knapp 70 Milliarden Euro absolut machbar. Das Land hat eine Rücklage für finanzielle Risiken in Höhe von 9 Milliarden. Also das Geld dafür ist da. Und ich würde gerne aber auch noch mal auf den Punkt eingehen, wie wichtig die bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen ist, weil das nicht nur ein Teil der öffentlichen Hand ist, der halt auch schlecht ausgestattet ist wie alle anderen. Die Kommunen, das ist der Ort, wo die Menschen erleben, ob Politik funktioniert, ob der Bus fährt, ob die Schule saniert ist, ob die Straßen funktionieren. Wenn die Menschen das Gefühl haben, der Staat versagt hier an dieser Stelle, da wo sie ihn erleben, funktioniert er nicht mehr richtig, ist das ein Konjunkturprogramm für Extremisten und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir an diesen Punkt jetzt wirklich rangehen.
Liebe Kandidaten, wir möchten noch mal darauf verweisen, Sie dürfen alle gerne mitdiskutieren. Das soll hier eine Wohnzimmeratmosphäre sein und wir freuen uns auf einen spannenden Austausch. Bitte, FDP?
Achso, okay, ich dachte, es gibt noch eine einzelne Frage. Entschuldigung. Sie haben es gerade gesagt, über 90% der Kommunen in Baden-Württemberg konnten im letzten Jahr keinen ausgeglichenen Haushalt vorweisen. Ich weiß es ganz gut, ich bin nämlich Gemeinderätin in einer Gemeinde namens Schlier im Landkreis Ravensburg, wo das genau der Fall ist. Und das größte Problem ist strukturell, dass Aufgaben nach unten geschoben werden. Also das Land und der Bund gibt Sachen in Auftrag, wie die Ganztagsbetreuung oder die Asylunterkünfte und kommt aber finanziell nicht dafür auf. Das bedeutet, die Kommunen müssen dann dafür finanziell aufkommen und können das eigentlich gar nicht und können ihre eigenen Pflichtaufgaben schon kaum mehr erledigen. Das bedeutet für uns ganz klar, der Grundsatz muss gelten, wer bestellt, der bezahlt auch. Und das ist der wichtigste Grundsatz generell in der Politik. Weil wir müssen die Kommunen entlasten, damit sie auch wieder Möglichkeiten haben zu gestalten und nicht nur zu verwalten. Und ein großes Problem, was da strukturell damit zusammenhängt, dass die Kommunen nicht viele Möglichkeiten haben, an Geld zu kommen und als Folge dessen eben auch die Gewerbesteuern steigen, damit sie quasi an Geld kommen können, was die Unternehmen wieder schädigt langfristig.
Also zunächst einmal würde ich unterstreichen, dass das Konnexitätsprinzip stärker zur Geltung gebracht werden muss. Das bedeutet für mich aber nicht nur, dass die künftigen Aufgabenübertragungen ausfinanziert sein müssen, sondern dass auch diejenigen Aufgaben, die die Kommunen schon im Auftrage des Landes oder des Bundes erfüllen, besser ausfinanziert werden müssen. Und dort, wo das nicht möglich ist, muss man darüber nachdenken, diese Aufgaben den Kommunen auch wieder abzunehmen, damit sie entlastet werden. Das, was die Finanzsituation im Kreis angeht, vielleicht noch zur Ergänzung. Es ist nicht nur so, dass in Überlingen die Wirtschaft relativ gut funktioniert und atypisch gut funktioniert aufgrund trauriger Umstände im Rüstungswesen natürlich, sondern auch in Immenstaat. Und ich kann auch noch mal ein Ausrufezeichen setzen bei dem, was die Kollegin von der FDP sagt. Das beste Programm zur Finanzierung der Kommunen ist die Stärkung der Wirtschaft, weil dann die Gewerbesteuer wieder steigt.
Das werden wir wahrscheinlich nicht so oft erleben, aber ich muss sagen, was gesagt wurde, ist richtig. Aber man muss sich ja die Frage stellen, wer hat denn diese Aufgaben beschlossen, die wir als Kommunen jetzt finanzieren müssen? Das waren sowohl die Ampelregierung als auch die Vorgängerregierung unter SPD, unter der CDU. Die FDP hat auch mitgemacht, ja. Und man hat auch gesehen, dass Land Baden-Württemberg, Martin, hat sich auch nicht damit gerühmt, die Aufgaben, die es an uns übertragen hat, in den Kommunen besser auszufinanzieren. Es ist nämlich zum Beispiel einfach zu sagen, Bildung ist wichtig. Aber wenn man beispielsweise die Kita als Bildungseinrichtung verstehen würde, wie es uns die Grünen immer wieder erzählen, dann müsste es das Land bezahlen. Und da haben sich die Grünen enorm dagegen gewehrt. Und genauso sieht es auch aus in anderen Bereichen, was zum Beispiel die Krankenhäuser angeht, was andere kommunale Aufgaben angeht, haben die Parteien, die jetzt gerade vom Konnexitätsprinzip sprechen, genau diese Aufgaben für uns als Kommunen durchgesetzt. Und ich glaube, da müssen wir deutlich anders rangehen. Wir müssen die Schuldenbremse aufheben. Wir müssen deutlich investieren, weil Länder wie Japan oder Amerika zeigen uns, dass es nicht der Untergang der Welt, sondern die Zukunft zu investieren. Okay.
Herr Hahn, bevor Sie etwas sagen, könnten Sie noch mal Diskonnexitätsprinzip für alle erklären? Ich glaube, das ist nicht ganz allen klar, was das bedeutet.
In einem Wort, wer bestellt, bezahlt. Wenn wir irgendwas beschließen, dann müssen wir das auch bezahlen. Was die Kommunen tun sollen, dann müssen wir das auch bezahlen. Das ist das Konnexitätsprinzip und das ist wichtig und das ist auch richtig. Und das Land Baden-Württemberg hält sich daran. Punkt. Und dann will ich mal sagen, wenn man hier über Finanzierung von Bildung redet, wir haben der Landeshaushalt rund 60 Milliarden, sind 18 Milliarden Hochschulen und Wissenschaft, 12 Milliarden Kultus und Soziales und Sport. Das heißt, wenn man hier sagt, wir machen das alles, wir machen das Bildungsamt, wir machen die Kita umsonst, wir machen das Weitere umsonst, wo wir das meiste schon heute bezahlen. Über 70% zahlt das Land heute schon. Dann muss man sagen, wo man es wegnimmt. Und wenn man ehrlich ist, hat man im Land Baden-Württemberg nur zwei Bereiche, wo man es wegnehmen kann, nämlich entweder an einem anderen Bildungsteil oder innere Sicherheit. Und da muss man ernsthaft drüber reden, wie viel einem was wert ist. Und wir sollten das üben, miteinander in der Ernsthaftigkeit zu diskutieren, was uns wie viel wert ist und nicht zu sagen, wir bezahlen alles. Danke.
Definitiv, ich glaube, diese Debatte müssen wir führen. Und wenn wir uns die Familie anschauen, die für die Kita-Gebühren 600-700 Euro teilweise zahlen müssen, auch den Kommunen hier im Bodenseekreis, dann muss ich ehrlich sagen, es ist nicht denen ihre Lebensrealität zahlen zu bekommen, was das Land zahlt, sondern dann müssen wir uns eben die Frage stellen, was ist unsere Priorität? Und wir können beispielsweise sehen, dass jeden Euro, den wir in Rüstung investieren, zu 50 Cent Rendite führt. Wenn wir aber in Bildung investieren, dann zeigen uns die Studien ganz klar, dass wir zwischen 3 und 7 Euro dafür rausbekommen. Andere Bundesländer, wie beispielsweise Berlin, denen es ja finanziell viel, viel schlechter geht, die haben es begriffen. Die investieren in die Bildung, die sorgen dafür, dass diese Rendite kommt und dass wir auch beispielsweise mehr Frauen in die Erwerbsarbeit bringen können, dadurch, dass Kitas kostenlos sind und nicht der ganze Monatslohn dann durch die Kita wieder verbraucht wird. In dem Fall reden wir sehr gerne über Prioritäten, Martin.
Sehr gerne. Also ich muss einfach sagen, Hahn, ich investiere gerne in die Rüstung für unser Land, für unsere Heimat und für ihre Zukunft.
entschuldigen Sie, ich muss ja meine Aufgabe als Moderatorin wahren. Frau Wiedenmann, Sie waren zuerst dran.
Ich würde den Kollegen der Linken doch gerne mal fragen, ob Ihnen das Prinzip des Länderfinanzausgleichs bekannt sei. Denn wir schicken Milliarden nach Berlin unter anderem durch den Länderfinanzausgleich. Und es ist schon ziemlich aberwitzig, dass das Land Berlin mit seinem eigenen Haushalt nicht haushalten kann. Das weiß ich ganz gut. Ich habe nämlich selber 1,5 Jahre in Berlin gelebt. Und ich weiß, wie desaströs es da quasi mit Geld gehaushaltet wird, dank linker Politik. Und genau da wollen wir doch nicht hin. Also im Endeffekt, das ist das Paradebeispiel dafür, wie man Politik nicht macht.
Man muss aber dazu sagen, dass der Länderfinanzausgleich ist ein Einnahmenausgleich, nicht ein Ausgabenausgleich. Das muss man von der Bilanzierung her einfach wissen. Und wenn man das belastet, dann ist es wieder anders. Da gibt es andere Schwerpunktsetzungen. Und ich sage Ihnen, ich bin froh über die Schwerpunktsetzungen in Baden-Württemberg. Ich möchte nicht tauschen mit Berlin, sage ich ganz ehrlich auch. Und ich sage mal, meine Tochter ist gerade von Hamburg zurückgekommen, obwohl die Kita-Kosten bei uns, genau wie der Sander gesagt hat, um das höher sind. Sie sind höher, das ist so, aber es sind auch bessere Kitas und die Verlässlichkeit ist deutlich höher. Die Ausfallquoten in anderen Bundesländern sind enorm viel höher. Und was nützt eine Mutter einen Kita-Platz, der kaum offen ist?
Ja, Herr Bruns?
Also vielleicht noch drei Anmerkungen. Erstens bin ich nicht davon überzeugt, dass das Land seine Aufgaben eben so erfüllt, dass das Konnexitätsprinzip gewahrt ist. Das kann man zum Beispiel beim Krankenhausbau sehen, weil die Subventionen in den Krankenhausbau könnten wesentlich höher sein. Wir stehen in Friedrichshafen demnächst in absehbarer Zeit vor der Aufgabe, ein neues Klinikum zu bauen. Das kann natürlich weder die Stadt noch der Landkreis alleine stemmen und da muss das Land stärker in die Pflicht genommen werden. Zweiter Punkt ist dieser Hinweis auf die Investition in die Rüstung, also das ist nun wirklich einigermaßen traurig, dieses Argument. Wenn ich höre, dass jeder Euro, der in die Rüstung investiert wird, 50% oder 50 Cent Rendite bringt, da möchte ich mal wissen, wie das gerechnet ist, wenn wir nachher unsere Freiheit verloren haben, wie viele Cent denn die Freiheit bitte wert ist. Und der Länderfinanzausgleich ist Einnahmeausgleich, aber die Einnahmen fallen nicht vom Himmel, sondern Baden-Württemberg leistet dafür was. Und das ist das Ungerechte am Länderfinanzausgleich.
Ich möchte gerne noch mal anmerken, dass, wie schon erwähnt, wir wirklich ein hohes Maß an finanziellen Rücklagen im Landeshaushalt haben und dass der Landeshaushalt, der Doppelhaushalt, glaube ich, jetzt der nächste 140 Milliarden für zwei Jahre umfasst. Und dass es wirklich ein bisschen fantasielos ist, wenn man sagt, man findet in diesem Landeshaushalt nicht 240 Millionen Euro, um Kitasgebühren freizumachen. Und ich möchte auch noch mal bestärken, was der Herr Sander gesagt hat. Jeder Unternehmer, und das vielleicht auch mal in Richtung FDP, würde sagen, wenn ich irgendeine Investition tätigen kann, die sich 5- oder 7-fach rentiert, dann mache ich das, dann denke ich da überhaupt nicht drüber nach und dann nehme ich zur Not auch einen Kredit dafür auf. Und so ist es eben in der Bildung auch. Bildung ist unser einziger Rohstoff, den wir hier haben. Aber Gott sei Dank ist es einer, der sich vermehrt, wenn man ihn intensiver fördert. Und deswegen wären wir verrückt, nicht alles in Bildung zu investieren, was wir haben. Und ich finde es schade, wenn wir immer wieder Gegensätze aus guter Betreuungsqualität und zur Verfügungstellung von Kita-Plätzen und der Gebührenfreiheit machen. Das muss beides möglich sein in diesem Land. Nein.
Also ich merke schon, Sie kommen in einen sehr guten Redeflow und das befürworte ich natürlich. Ich würde jetzt gerne kurz reingrätschen und einen kleinen Input geben. Und zwar die AfD ist ja heute nicht vertreten. Jedoch steht in deren Kreistagsprogramm, dass sie vor allem freiwillige Leistungen kürzen wollen. Darunter Flüchtlingssozialarbeit, Sprachkurse, Integrationsangebote sowie Konzepte für Klimaschutz und Energieplanung. Jetzt ist meine Frage, wo würden denn Sie jetzt kürzen? Wir sind jetzt offen für so 2, 3 Redebeiträge von Ihnen.
Also ich würde gerne noch auf die Frau Wiedmann reagieren, weil sie ja den Länderfinanzausgleich angesprochen hat. Also den gibt es nicht erst, seitdem die Linke in Berlin regiert hat. Das nur mal kurz angemerkt, auch unter SPD-Bürgermeistern oder anderen war Berlin schon immer ein Geberland, auch als die Kita-Gebühren noch nicht kostenlos waren. Und das finde ich ziemlich spannend. Den finde ich auf jeden Fall spannend, sozusagen das als Beispiel zu nehmen. Ja, weil es gibt genau 2 Geberländer, das sind Baden-Württemberg und Bayern. So, und in dem Hessen nicht mehr. Also wir hatten einmal die Situation, dass durch BioNTech, aber ich will da gar nicht so intensiv reingehen. Mir war es auf jeden Fall wichtig zu sagen, ich bin nicht der Meinung, dass wir kürzen sollten, ja, sondern ich bin der Meinung, wir sollten die Einnahmen erhöhen. Und darum geht's, ja. Es geht nicht nur darum, die Wirtschaft zu fördern. Ich glaube, wir sollten auch über die Grunderwerbsteuer nachdenken. Wir sollten auch über die kommunale Gewerbesteuer nachdenken. Wir sollten über Vermögens- und Erbschaftssteuer nachdenken. Auch das sind ja Themen, die die SPD gerade wieder für sich entdeckt hat, wo uns auch der Jens Spahn beispielsweise, Fraktionsvorsitzender der CDU, in der Talkshow gesagt hat, Vermögen ist ja ungleich verteilt. Die Erbschaftssteuer ist nicht richtig. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, weil nur kürzen wird uns nicht weiterbringen.
Ja, ich glaube, da scheiden sich die Wege ganz klar. Die einen versuchen, das Land anzukurbeln und die anderen versuchen, das Land ein bisschen auszusaugen. Und weil ich sage das mal so und ich meine das auch bitter ernst, weil wir sehen zum Beispiel an dem Sondervermögen, dass wir nichts anderes machen, wie ein finanzielles Strohfeuer abzufackeln auf Kosten von Ihnen, von der nächsten Generation. Die zahlen die Schulden. Ja, jetzt ist es beschlossen mit meinen grünen Stimmen und mit euren auch. Ihr wusstet ja vorher gar nicht, dass das gut ist. Dann ging's schon mal. Aber ich finde schon, man muss das sehen, was es ökonomisch auswirkt. Wir fackeln Strohfeuer ab auf die nächste Zukunft. Und auch wenn wir die Millionenerträge und die Erbschaftssteuer, wir fackeln das ab und die nächste Generation hat nichts. Wir brauchen kontinuierliche Einnahmen, die dieses Land finanzieren. Und das ist das Notwendige, um die Zukunft zu gestalten.
Also ich merke das schon, sparen will hier offenbar niemand. Ich bin der Meinung, dass wir dringend an der Ausgabenseite arbeiten müssen. Das geht einmal bei den Sozialhaushalten, die auf ein vernünftiges Maß zurückgefahren werden müssen in bestimmten Bereichen. Die große Sozialreform ist in der Pipeline, die wird kommen. Wir müssen meines Erachtens klar sehen, dass das Sondervermögen natürlich ein Schuldenpaket ist. Der Schwerpunkt dabei liegt aber im Verteidigungssektor und es waren die Grünen, die dann für Klimainvestitionen auch noch 100 Milliarden durchgesetzt haben. Das ist ein Kompromiss, den halte ich für vertretbar. Ich würde auch meinen, dass man im Gesundheitssektor, wenn man Synergien hebt, dafür sorgen kann, dass die Sozialquote sinkt. Das entlastet unsere Unternehmen, weil die Arbeitgeberanteile in der Sozialversicherung eine wichtige Rolle spielen und wir werden dadurch besser konkurrenzfähig.
Danke für Ihre Beiträge. Wir würden jetzt einen Themenwechsel machen. Und zwar möchte ich jetzt mit Ihnen über Sicherheit in öffentlichen Räumen sprechen. Und da würde ich gerade zur CDU gehen. Und zwar, Herr Bruns, Ihre Partei betont, dass Menschen unabhängig von ihrer Herkunft sicher und friedlich leben können sollen. Sie wollen die Sicherheit im öffentlichen Raum mit KI-gestützter Videoüberwachung ausbauen. Nun haben wir in Europa aktuell keine Plattform, die das bietet. Ich möchte jetzt das Stichwort Peter Thiel, Stichwort Palantir in den Raum werfen. Und wir wollen uns ja nicht mehr abhängig machen von den USA, als wir eh schon sind. Was schlagen Sie da vor?
Also wir stehen tatsächlich dafür ein, dass KI-basierte Videoüberwachung ermöglicht wird an den Bahnhöfen und an anderen Plätzen im öffentlichen Raum, damit dort die Sicherheit objektiv gesteigert werden kann und die Aufklärungsraten für Kriminalität verbessert werden. Richtig ist, dass dieses System, was wir eingekauft haben, um Daten zu analysieren, Palantir, dass das im Moment vielleicht unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes und anderen Aspekten nicht unbedingt die beste oder glücklichste Lösung ist, aber es gibt augenscheinlich keine bessere Lösung und dann stehe ich davor, entweder die Sicherheit gar nicht zu verbessern oder in den sauren Apfel zu beißen. Wir haben uns dafür entschieden, das zu machen und das halte ich auch nach wie vor für richtig.
Also Also zum einen würde ich gern festhalten, dass Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen dort keine Kriminalität verhindert, sondern nur die Aufklärung vereinfacht. Zum anderen geht es bei Palantir und Peter Thiel nicht darum, dass halt Daten möglicherweise in die USA abfließen und es irgendwelche Server sind, die nicht auf EU-Boden stehen, sondern dass Peter Thiel ein Antidemokrat ist, ein libertärer, eine libertäre Person aus dem Umkreis von Elon Musk und J.D. Vance. Das heißt, dass wir unsere Daten im Zweifel dort in die Hände einer nicht demokratischen, autoritären Macht geben. Und deswegen bin ich sehr froh, dass unsere Bundesjustizministerin Stefanie Hubich sich heute klar dagegen ausgesprochen hat, dass der Bund Palantir verwendet. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die Grünen im Landtag da auch stehen bleiben und das verhindern.
Verhindern tun wir mit kluger Zukunftspolitik. Und das heißt, dass wir nicht Palantir brauchen, sondern europäischen Content mit Unternehmen, die solche Software bauen, die auf europäischer Datenbasis gesichert ist und die wir unter Kontrolle haben. Und die muss man rechtzeitig in Auftrag geben. Das hat Strobel nicht getan. Er hatte genug Zeit und dann hat er es eingekauft. Das war halt so. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, es war für mich kein Grund, die Koalition platzen zu lassen. Das war nicht klug. Das war nicht mein Weg. Wir brauchen die Software und wir müssen die aber in Deutschland oder zumindest in Europa haben, damit sie in unserer Kontrolle ist. Cem Özdemir sagt, wir brauchen die von unseren Unternehmen. Wir müssen die Aufträge heute geben, dass, wenn der Palantir-Vertrag ausläuft, wir das in europäischen Firmen haben, damit wir die Kontrolle über die Daten bekommen. Und so ist der Weg von konstruktiver Politik weg vom einfachen Nein hin zu dem, wie gestalten wir unser Land, unser Bundesland, aber auch die Bundesrepublik mit europäischem Content. Und das meine ich nicht nur im Softwarebereich, sondern auch in der gesamten Wirtschaft für uns.
Sie haben eh schon das Mikro in der Hand. Ich wollte gerade noch eine direkte Frage an die FDP stellen. Und zwar, in Ihrem Parteiprogramm steht, dass Sie eine europäische Alternative zu Palantir schaffen wollen. Das ist natürlich ein sehr ambitioniertes Projekt. Es ist natürlich meine Frage, wie soll das umgesetzt werden? Was sollen wir machen, bis wir das haben? Und wer soll das denn zahlen?
Also das ist natürlich eine gesamteuropäische Idee, da quasi das quasi gesamteuropäisch umzusetzen. Das bedeutet, es muss sich halt innerhalb der Kommission eine Lösung finden lassen, wie man das macht. Natürlich haben wir jetzt hier kein griffbereites Papier, das ich Ihnen jetzt vorlegen kann, weil sowas auch in der Ausarbeitung mehrere Monate bis Jahre dauert. Aber die aktuelle Version, wie wir die bei Palantir sehen, ist einfach ein einziger Druckschluss. Es hängt damit zusammen, wir brauchen keinen Überwachungsstaat, wir brauchen keinen gläsernen Bürger, denn das lässt Freiraum dafür, dass der Staat das Ganze auch missbraucht. Wir haben es in der deutschen Geschichte erlebt, dass der Staat sich auch gegen seine Bürger gewendet hat. Und wenn man die Möglichkeit schafft, die Bürger zu bewachen, dann kann es auch gegen sie gewendet werden. Und nicht nur der Staat kann das, wir leben auch in einer schwierigen geopolitischen Lage. Wer sagt uns, dass diese Kameras nicht von Russland gehackt werden, dass sie unsere Bürger dann quasi auf unseren Straßen überwachen, diese Daten direkt weitergegeben werden? Das sind alles Lücken, die wir nicht schaffen dürfen, um unsere Bürger wirklich sicher in Sicherheit zu wahren.
Also dann muss ich doch zurückweisen, dass man das jetzt dem Thomas Strobel in die Schuhe schieben will, weil das ist wirklich zu billig. Erarbeitung von solcher Software ist so aufwendig und so teuer, dass das Land Baden-Württemberg alleine gar nicht erledigen kann. Und deswegen kann man auch nicht sagen, es ist ein Fehler, wenn man das nicht in Auftrag gegeben hat, sondern man kann das halt nicht finanzieren. Dass man es mit der EU gemeinsam macht, halte ich für richtig. Das würde ich auch unterschreiben. Nur dürfen wir nicht so lange warten, bis das fertig ist, sondern wir müssen jetzt was tun, wenn wir die Sicherheitslage im öffentlichen Raum tatsächlich verbessern wollen. Ich erinnere an die Terroranschläge, wenn irgendwelche Menschen auf die Gedanken kommen, in Weihnachtsmärkte mit Sattelschleppern reinzufahren oder sonstige schlimme Attentate zu verüben und wir am Schluss darauf angewiesen sind, dass die Informationen darüber über amerikanische oder ausländische Geheimdienste zu uns kommen, dann kann das nicht das letzte Wort sein. Da müssen wir uns selber drum kümmern und deswegen halte ich das so für richtig.
Ja,
Ja, ich bin sehr dankbar darüber, was die Kollegin von der FDP gesagt hat. Und ich muss ehrlich sagen, mit diesen Überwachungsorgien, die wir auch mittlerweile hier in Baden-Württemberg feiern, bin ich überhaupt nicht zufrieden und ich lehne das komplett ab. Weil es ist nicht nur so, dass das rein hypothetisch möglich wäre. Wir haben es gesehen beim Tiergartenmord. Die Russen haben es genutzt. Die Russen verfolgen Deserteure und Deserteurinnen im europäischen Ausland, die eben nicht für diesen fürchterlichen Krieg in der Ukraine bereit sind. Und ich glaube, das müssen wir unbedingt verhindern. Wir haben es gesehen in der dunkelsten Zeit in der deutschen Geschichte. Da war das Regime sehr, sehr dankbar, dass die Leute beispielsweise in Niederlanden Register darüber geführt haben, wo Menschen mit Behinderung leben. Dann konnten sie nämlich schneller deportieren und wussten, wo sie leben. Und gerade in einer Zeit, wo eine gesichert rechtsextreme Partei in Sachsen eventuell einen Ministerpräsident stellen könnte, da müssen wir uns doch wirklich Gedanken darüber machen, welche Abwehrrechte wir als Bürger und Bürgerinnen eigentlich gegenüber dem Staat haben wollen. Denn Sicherheit ist das eine, aber das andere ist ein System, das ausgenutzt werden kann. Und Peter Thiel ist nicht nur ein Antidemokrat, aus meiner Sicht ist er ein Faschist, weil er überlegt darüber nach, in einer Insel irgendwie einen eigenen Staat zu gründen mit eigenen Regeln und Gesetzen, weil er sich an die unseren nicht halten will.
Herr Brunz, mir war wichtig, dass jemand in Verantwortung lange Linien aufzeigen muss. Und das Problem von Herrn Strobel in Baden-Württemberg, das hat der Kollege Reuß in Nordrhein-Westfalen und der Kollege in Schleswig-Holstein, alles CDU, und wir haben das auch in anderen Bundesländern. Und diese Auftraggeber müssen sich zusammentun, und da bin ich ganz bei Ihnen, um diese europäischen Lösungen zu kreieren. Das ist der Job, und um das ging es mir. Nichts anderes wollte ich sagen, weil wir müssen miteinander die Probleme lösen, die da sind. Natürlich ist Baden-Württemberg ein zu kleiner Fisch in diesem Teich, aber wir sind einer, und wenn wir gut schwimmen, können wir miteinander auch einen Schwarm bilden, der diesen Hechten entkommt. Danke.
Bevor wir in den zweiten Block starten, hätte ich noch eine wichtige Frage. Und zwar, wir haben jetzt über Sicherheit im öffentlichen Raum geredet, aber was ist denn mit der Sicherheit, die hinter verschlossenen Türen gebraucht wird? In Deutschland erlebt jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexualisierte Gewalt. Jeder vierte wird von ihrem aktuellen oder früheren Partner angegriffen. Und 2024 erreicht häusliche Gewalt mit 266.000 Betroffenen einen neuen Höchststand. Wie beurteilen Sie die Frage der Sicherheit vor diesem Hintergrund? Herr Röber?
Vielleicht wird der Juraprofessor uns gleich noch ein bisschen was detaillierter dazu sagen. Ich glaube, dass die Rechtslage, was dieses Problem angeht, ausreichend ist. Ich glaube, dass wir ein ganz gewaltiges Problem damit haben. Was machen wir mit Frauen, die wir aus einem gewalttätigen Umfeld, aus einem gewalttätigen Zuhause in Sicherheit bringen müssen, dass wir bei weitem nicht genug Frauenhäuser haben, um denen eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang, nämlich die kommunale Finanzausstattung, die sowas dann im Endeffekt umsetzen muss. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil der Antwort auf diese Frage.
Diese Zahlen sind erstmal beschämend. Beschämend für uns als Gesellschaft, dass wir so wenig Deeskalationsstrategien haben, dass viele Dinge ausgelebt werden, wo sie nicht hingehören. Und ich bin froh, dass die Grünen, das ist ja noch nicht so lange her, dass Vergewaltigung in der Ehe bestraft ist. Das ist noch nicht so lange her, dass der Bundestag das beschlossen hat. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich sehe auch, dass wir viel zu wenig Frauenhäuser haben, Hilfsinstitutionen, und die sind übrigens das, was der Kollege von der AfD meint, was die Freiwilligkeitsleistungen ausmacht im Kreistag. Ja? Frauenhäuser haben wir im Bodenseekreis keins, wir zahlen da in Ravensburg mit. Immerhin, Gott sei Dank, weil das ist das Mindeste, was wir tun können, wir müssen das tun. Und ich glaube, das ist wichtig, und wir sehen daran, was wir tun können und müssen. Und was wir natürlich müssen, und ich glaube, das ist, wenn ich die Zahlen höre, dann schäme ich mich ein bisschen, nicht als Mann, aber das ist doch widerwärtig. Es ist doch widerwärtig, dass wir keine anderen Auswege finden, als Gewalt untereinander auszuüben. Es tut mir weh.
Der Schmerz allein ist natürlich nicht die politische Antwort. Ich denke, dass die häusliche Gewalt in dem Umfang wirklich alarmierend ist. Dass man mehr Frauenhäuser braucht, ist bekannt. Damit ist es nicht getan. Ich denke, dass man schärfere Sanktionen braucht für die Täter und dass es auch Handhabe geben muss, beispielsweise in Form von elektronischer Fußfessel, wenn man Gewaltschutzanordnungen trifft, um überprüfen zu können, dass die Täter dann nicht wieder sich dem jeweiligen Opfer nähern können. Und es ist auch nicht nur mit Frauenhäusern getan, denn das kann immer nur eine Zwischenlösung sein und das leitet sofort zum nächsten Problem über, nämlich dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum brauchen, damit wir den Frauen anschließend auch eine Lebensperspektive bieten können. Und ich denke, dass man deswegen auf vielen verschiedenen Ebenen miteinander das Problem angehen muss, um hier eine spürbare Verbesserung zu erreichen.
Wir haben gerade schon ganz, ganz viel zum Thema Frauenhäuser gehört. Da sind natürlich die strukturellen Probleme zum einen, dass sie die Finanzierung nicht haben und zum anderen, dass sie die Kapazität nicht bereitstellen können, weil sie gar nicht so viele Räumlichkeiten und Betten aktuell in vielen Orten quasi haben, weder für Frauen noch für Männer. Ein anderes zentrales Thema eigentlich bei diesem Punkt ist das Thema Bildung, weil dieses Thema Frauenfeindlichkeit, das beginnt in der Sozialisation von Menschen. Das beginnt nicht erst beim ersten Schlag, wenn man auf eine Frau eintrescht. Das beginnt damit, dass man so erzogen wird und dass man das quasi mitbekommt und glaubt, dass das richtig ist. Und da muss im Endeffekt unser Bildungssystem ansetzen. Sowas muss in der Schule mit aufgenommen werden. Wir müssen über solche Themen mehr reden, damit man es auch konkret angeht und im Endeffekt dafür sorgt, dass Täter keine Täter langfristig werden. Weil genau das muss ja das Ziel sein. Wir können ja nicht erst quasi handeln, wenn die Frauen schon in die Frauenhäuser eingeliefert werden.
Ja, ich bin sehr, sehr dankbar über diese Frage und jetzt merke ich wieder, warum ich so gerne an diesem Ort bin. Das ist nämlich genau das Problem. Sicherheit wird immer nur verstanden als die Sicherheit im öffentlichen Raum. Der Großteil der Gewalt passiert aber in dem häuslichen Umfeld, ja. Und ich hoffe, der Widerspruch ist aufgefallen. Wir haben gerade gehört, die Leute waren beim Sozialen kürzen. Wenn es aber um häusliche Gewalt geht, dann ist man dafür, die Frauenhäuser auszubauen. Und so ein anderes Thema, das würde ich wieder aufbringen, das sind die kostenlosen Kitas. Warum haben wir denn überhaupt die Situation, dass Frauen bei gewalttätigen Ehepartnern oder PartnerInnen bleiben, weil sie abhängig sind, weil sie nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, weil sie sich oft um die Kinder kümmern müssen. Und ich glaube, es wäre an der Zeit, dafür zu sorgen, diese Abhängigkeit aufzulösen. Zum anderen, Bildung finde ich auch sehr, sehr wichtig. Es heißt ja immer, educate your son. Das ist definitiv der richtige Weg. Ich glaube aber auch, dass wir das bei unseren Polizeibehörden brauchen. Weil was wir in Studien sehen, ist, dass eine gewisse Retraumatisierung oftmals stattfindet, weil Frauen nicht geglaubt wird, weil Frauen nicht ausreichend behandelt werden und weil die Polizisten unsensible Fragen stellen. Und das führt oft dazu, dass Retraumatisierung wird.
So, dann lassen Sie uns gerne fortfahren. Sportlich geht's weiter und zwar gehen wir haben es jetzt schon ein bisschen angeschnitten, aber wir gehen jetzt doch wieder ein wenig mehr auf Bundesebene, sind durchaus Themen, die sich auch bis hier in den Bodenseekreis auf die einzelnen Parteien widerspiegeln und die durchaus eine starke Strahlkraft vor allem in diesem Wahlkampf haben. Wir fangen da direkt an mit dem Elefanten im Raum und zwar der Automobilindustrie. Also, die deutsche Wirtschaft steckt, wie wir alle wissen, in einer tiefen Krise. Nun stellt sich die Frage, wie Deutschland seinen Anspruch als führender Wirtschaftsstandort in Europa zurückgewinnen kann, ist natürlich eine sehr große Frage. Das spüren wir aber jedoch nicht nur auf Bundesebene, sondern auch ganz konkret hier im Bodenseekreis. Der Landkreis ist Heimat großer Industriebetriebe, wie beispielsweise ZF. Und wie wir alle wissen, auch ZF steht wirtschaftlich unter erheblichem Druck. Bis Ende 2028 sollen bundesweit bis zu 14.000 Stellen gestrichen werden. Aktuell haben wir in Friedrichshafen zwar die Sicherheit der Arbeitsplätze für 4.900 Mitarbeiter, jedoch arbeiten diese bereits mit Arbeitszeitverkürzung und Lohnverzicht. Auf der anderen Seite hatten wir genau in diesem Februar bei ZDF einen kleinen Lichtblick und zwar einen Milliardenauftrag von BMW. Dennoch bleibt natürlich die Frage bestehen, wie man dieser Entwicklung langfristig entgegenwirken kann. Herr Frank, das Wahlprogramm der Linken führt die weltweite Überproduktion von Autos als Ursache der Krise der Automobilindustrie an und fordert nicht nur ein vollständiges Verbrenner aus, sondern auch eine Transformation des gesamten Sektors hin zu einer nachhaltigen Mobilindustrie, die Autos mehr oder weniger eigentlich komplett aus dem Programm streicht. Unternehmen, die sich dieser Transformation verweigern, sollen staatlich beteiligt oder sogar vergesellschaftet werden. Ist dieser Ansatz aus Ihrer Sicht tatsächlich ein realistischer Weg, um für die in Baden-Württemberg so zentrale Automobilindustrie zu stabilisieren?
Definitiv, denn wir haben gesehen, die Abhängigkeit von dieser Automobilindustrie hat uns in die Probleme gebracht. Wir sind einseitig abhängig und ich bin der Meinung, wir sollten auf die Zukunft investieren. Wir sehen es in anderen Ländern. Wir können in den öffentlichen Nahverkehr investieren. Wir können Busse bauen. Wir können zum Beispiel Züge bauen. Wir können dafür sorgen, dass Fahrräder besser funktionieren, die Radwege ausgebaut werden. Darin liegt die Zukunft. Weil die Automobilindustrie, die steht so da, wie sie da steht, weil man aus der deutschen Arroganz heraus gesagt hat, oh, den Verbrenner, den können wir für immer verkaufen und nicht geschaut hat, was die Konkurrenz auf dem globalen Markt macht. Die Innovation war schon immer da. Und es ist ähnlich wie bei anderen Industriezweigen. Wir schaffen zwar hier die Innovation, wir erfinden solche Dinge wie mit der Solarindustrie, aber dann lassen wir sie abwandern in andere Staaten. Und deswegen bin ich überzeugt davon, wir müssen uns in unserem Angebot diversifizieren, hin zu einer nachhaltigen, sozial-ökologischen Transformationswende, die uns hilft, nicht nur mit Blick aufs Klima, sondern auch mit Blick auf die Industrie.
Die Automobilindustrie steckt in ihrer größten Krise und ich glaube nicht, dass uns ein Verschieben des Verbrenneraus Wesentliches hilft, weil unsere Automobilunternehmen produzieren für einen weltweiten Markt, wo sie nicht entsprechend nachgefragt sind. Der europäische Markt spielt wohl noch eine Rolle, aber ist nicht der zentrale Markt für die allermeisten unserer Automobilhersteller und deswegen heißt es, in die Zukunft schauen, gucken, was läuft und was gut läuft. Gesundheitsindustrie, Baden-Württemberg wächst auf in eine neue Gesundheitsindustrie-Zeitalter. Wir können fast alles, was die Gesundheitsindustrie braucht. Wir können unsere Start-ups liefern, Zukunftsideen, mit denen wir neue Arbeitsplätze schaffen. Ich kann nicht genau sagen, wie die ZF ihre Arbeitsplätze halten wird. Aber es hilft uns, nur nach vorne zu gucken und nicht den Unternehmen gute Ratschläge zu geben, sondern dem Wachsen zu helfen, was da ist. Und Baden-Württemberg hatte schon drei solcher großen Krisen. Und das müssen wir schaffen das an dem Punkt, glaube ich, ganz klar.
Also wir müssen, denke ich, sicher unsere Automobilindustrie wie auch andere Teile der Industrie und des Gewerbes entlasten. Das, was für die Wirtschaft allgemein gilt, gilt auch in der Automobilindustrie. Das heißt, wir müssen hier Bürokratisierung und Überregulierung zurückfahren. Wir müssen im Automobilsektor das Verbrenner aus ganz abräumen, wenn es dazu führt, dass wir unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einbüßen, dann macht das keinen Sinn. Die Exportmärkte sind das A und O für unseren wirtschaftlichen Wohlstand. Das gilt sowohl für die europäischen Märkte als auch für die internationalen. Die CDU wird alles daran setzen, die internationalen Absatzmärkte neu zu erschließen, anders als die AfD, die aus der EU austreten will und damit unsere Absatzmärkte kaputt machen will. Wir müssen das Lieferkettenrecht zurückfahren, Haftungsrisiken zurückfahren und wir müssen mit einer Technologieoffensive dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft in Zukunft wieder Weltspitze wird.
Ja, Herr Röber, wenn Sie jetzt sowieso gerne das Wort ergreifen würden, würde ich direkt eine kleine Unterfrage an Sie stellen. Und zwar ja, auf der Suche in Ihrem Parteiprogramm von der SPD, alles was wirtschaftliche Maßnahmen angeht, haben wir Folgendes gefunden. Und zwar fordert die SPD keine staatliche Hilfe ohne Garantien. Alle Investitionen, Förderungen und Ausbauten für Unternehmen erfolgen nur bei gleichzeitiger Garantie von Standorten und Arbeitsplätzen. Das liest sich sehr schön, hört sich bestimmt auch gut an, vor allem aus Arbeitnehmerperspektive. Ist natürlich die Frage, was ist Ihre Position dazu und ist das nicht irgendwie genau das Problem, was wir jetzt gerade erleben, vor allem mit den geplanten Entlassungen bis zu 14.000 bundesweit? Ist natürlich die Frage, wie soll da Garantie geschaffen werden?
Die also das ist, hört sich nicht nur schön an, sondern das ist für mich unabdingbar. Wenn der Staat Unternehmen fördert, gerade jetzt diese Transformation zu überstehen, vor denen Automobilzulieferer und Automobilunternehmen stehen, dann muss auch klar sein, dass diese Unternehmen die Arbeitsplätze hier im Land halten, weil sonst hätten wir eigentlich keinen Grund, die zu fördern. Und ich sehe das auch aus der Unternehmerperspektive. Ich weiß, dass ich heute Abend hier stehen kann und jetzt in den letzten 24 Stunden 3 Podiumsdiskussionen gemacht habe mit den Herrschaften hier neben mir. Kann ich nur, weil ich ein tolles Team in meiner Praxis habe und die halten mir jetzt den Rücken frei. Die Unternehmen hier in Baden-Württemberg, Bosch, Siemens, ZF, der Daimler, sind alle gewachsen, weil sie über Jahrzehnte von ihren Mitarbeitern profitiert haben, die dieses Unternehmen groß gemacht haben. Und Loyalität ist deshalb keine Einbahnstraße. Man muss ein Unternehmen, wenn es ihm schlecht geht, trotzdem Loyalität gegenüber seinen Arbeitnehmern beweisen. Und das muss der Staat, wenn er fördert, ganz einfach auch einfordern.
Also für uns ist vollkommen klar, wir brauchen natürlich Technologieoffenheit. Wir brauchen nicht dieses Verbrennerverbot, weil die Experten am Markt, die wissen doch viel besser, was die Technologie der Zukunft ist und nicht irgendwelche Leute in der Politik. Was wir wollen, ist, dass CO2 bepreist wird und dass es in allen Sektoren passiert, auf europäischer Ebene, mit dem europäischen Zertifikatehandel und wir auf diese Weise eben auch Klimaschutz betreiben. Wir haben jetzt quasi ganz viel gehört, die im Ausland würden keine Verbrenner mehr kaufen. Das wird auch ganz viel in der Presse hoch und runter gespielt. Und dann kommt immer das Beispiel China. Die Wahrheit ist, in China sind über 70% der verkauften Wagen immer noch Verbrenner. Das ist einfach eine Lüge, die verbreitet wird. Das kann man sich die Zahlen oft in den Statistiken quasi anschauen. Dann wird quasi gesagt, wir brauchen alle ÖPNV. Das funktioniert nicht. Wir brauchen auch den individuellen Verkehr, weil im Endeffekt, also ich komme vom Land, wenn bei uns 5-mal am Tag ein Bus vorbeikommt, dann ist es vollkommen ausreichend. Wenn da jede Stunde ein Bus vorbeikommt, dann braucht dieser Bus viel mehr CO2. Das ist weder ökologisch noch ökonomisch und das macht einfach keinen Sinn.
Ja, wer kennt's nicht, die Busse, die an der Klimakrise verantwortlich sind. Technologieoffenheit ist so ein Begriff, ja, mit dem man eigentlich versucht, immer auf die Vergangenheit zu setzen, beziehungsweise auf Technologie, die nicht mehr funktioniert. Wir sehen das ganz klar, die Physik setzt Grenzen. Wir haben bei einem Verbrenner eine maximale Energieeffizienz von 30%. Bei Elektromotoren teilweise 80-90%. Und gerade wenn wir China ansprechen, wir haben in Norwegen eine Zulassung von 98% Elektroautos. Und wer verkauft seine Elektroautos dort? Nicht die Deutschen, sondern die Chinesen. Und ich glaube, wir müssen auf die Zukunft setzen. Die Technologie ist einfach deutlich besser. Und immer nur zu sagen, ja, der Markt, der regelt das. Das ist nicht die Zukunft, sondern wir müssen politische Rahmenbedingungen setzen, damit es ganz klare Investitionssicherheit gibt, damit die Unternehmen wissen, was sie zu tun haben, beziehungsweise wie sie weiter in die Zukunft kommen und was sich absetzen lässt und wo es Förderung gibt. Und ich glaube, das Hin und Her, was wir auch von den Grünen gesehen haben, hier Förderung, da Elektroauto, dann wieder abschaffen, das funktioniert nicht, sondern wir müssen ganz klare Rahmenbedingungen für Investitionssicherheit setzen.
Vielen Dank.
Sie wollen sicher gerne darauf eingehen, bevor Sie das machen. Nur die ganz kleine Zwischeninformation, was uns natürlich auch interessiert. Natürlich sind wir auch interessiert an den weiteren Begriffen, beispielsweise China, wie Sie das jetzt eingebracht haben. Natürlich, dennoch ist natürlich die Frage, gut, wir haben ja halt vor Ort wirklich konkret Leute, die davon betroffen sind, die sich darüber Gedanken machen, die Angst haben, nach 2028 wahrscheinlich da irgendwie zu sitzen mit einer Familie, die können sie nicht versorgen. Was sagt man so jemanden? Ich meine, wir sind hier immer noch im Landkreis, man spricht mit den Menschen. Was würden Sie jetzt beispielsweise, Frau Wiedemann, so jemanden sagen? Wie geht man mit so einer Situation um?
Naja, wir wollen ihren Arbeitsplatz stärken, indem wir den Unternehmen wieder die Freiheit geben, auch wirklich Forschung zu betreiben und wirklich die Technologie der Zukunft zu finden. Und ja, man kann sich jetzt so sicher sein in der Politik, ich weiß alles besser wie alle anderen, aber das bringt halt nicht viel. Was wir brauchen, ist eben diese Bepreisung für CO2, weil dann hat CO2 einen Preis, dementsprechend, wenn es sich nicht lohnt, dann lohnt es sich wirtschaftlich nicht. Das nennt sich marktwirtschaftliches Prinzip. Und die Tatsache ist, und hier hören wir die ganze Zeit, wollen Geld ausgeben für Infrastruktur und Co., eben gesundheitsmäßig zeigt sich doch genau am Medizincampus Bodensee das zentrale Problem von dem Ganzen. Der Medizincampus Bodensee wird signifikant von der Zeppelin-Stiftung finanziert. Die Zeppelin-Stiftung ist, der Anteilseigner der Zeppelin-Stiftung ist die ZF zu 94% und die ZF baut jetzt Stellen ab. Die ZF hat kein Geld mehr und deswegen funktioniert dieser Medizincampus nicht mehr. Wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, funktioniert die Infrastruktur nicht und es geht den Menschen schlechter. Also nicht weniger Wirtschaft, mehr Wirtschaft und nicht immer nur Geld ausgeben.
Was sagt man den Menschen ganz konkret vor Ort? Die gute Nachricht ist, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, viele, die jetzt bei ZF ihren Job verlieren werden, haben zumindest die Möglichkeit, beispielsweise bei Rolls-Royce oder Diehl einen neuen Job zu finden, auch wenn das natürlich nicht das gleiche Segment ist. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass die Krise bei ZF nicht identisch ist von der Ursache her mit der Krise bei Daimler beispielsweise. ZF hat nämlich genau das gemacht, was eigentlich richtig war. Man hat frühzeitig in die Division E investiert und hatte dann das Problem, dass die Elektromobilität in Deutschland nicht schnell genug hochgelaufen ist. Unter anderem, weil die Rahmenbedingungen dafür wieder geändert worden sind, was fatal ist für ein Unternehmen, das weiß ich als Unternehmer. Egal wie schlecht die Rahmenbedingungen sind, solange sie zumindest konstant und verlässlich sind, kann ich damit umgehen. Wenn sie sich ständig ändern, dann ist es problematisch. Und das hat ZF letzten Endes jetzt das Genick gebrochen. Gott sei Dank kommen sie jetzt langsam aus dieser Krise wieder raus. Aber das ist ein Unterschied, den muss man einfach berücksichtigen.
Also Genick wird nicht gebrochen, auch nicht bei ZF. Da liegen natürlich unternehmensinterne Entscheidungen zugrunde, die das Unternehmen in schwere Fahrwasser gebracht hat, weil einfach der Schuldenanteil viel zu hoch ist, den man dann nicht mehr erwirtschaften kann. Das wird man durch unternehmerische Entscheidungen vielleicht wieder reparieren können, die sicherlich schmerzhaft sind. Es geht aber immer dabei um die Arbeitsplätze und wir müssen einfach mit einer enormen Kraftanstrengung, sowohl was die Technologie angeht, als auch was die Leistungsbereitschaft der Menschen angeht, dafür sorgen, dass Baden-Württemberg international wieder wettbewerbsfähiger wird, als es bislang der Fall ist. Und deswegen, ich bin sehr zuversichtlich, dass das gelingen kann, wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen, weil hier gibt es enorme Potenziale an Qualifikation und an Leistungsbereitschaft. Wenn wir die bündeln, dann glaube ich, dass wir das schaffen können, den Menschen auch wieder eine Perspektive zu geben, die ihre Arbeitsplätze sicherer macht, als das heute der Fall ist.
Noch gerne einmal die Linke dazu und danach müssen wir leider weitermachen.
Ja, ich wollte nur noch kurz als Gemeinderat in Friedrichshafen auf die Kollegin links neben mir reagieren. Der Grund dafür, dass das MCB pleite ist, liegt nicht an irgendwelchen gottgegebenen Sachen, sondern es liegt daran, dass wir Gesundheit mittlerweile als Ware begreifen. Und das ist das Problem, die Fallpauschalen, die eingeführt wurden, dass Krankenhäuser sich rechnen müssen. Weil ich weiß nicht, Frau Wiedemann, haben Sie schon mal ein Polizeirevier gehört, das pleite gegangen ist? Haben Sie schon mal eine Feuerwehr gehört, die pleite gegangen ist? Nein, weil wir das als Teil der öffentlichen Daseinsfürsorge begreifen. Und das sollte Gesundheit auch sein, Teil der öffentlichen Daseinsfürsorge. Es sollte finanziert werden und Gesundheit sollte keine Ware sein. Das ist der Grund, warum das MCB pleite ist. Wir haben ganz, ganz viele Insolvenzen von Krankenhäusern gesehen, weil wir sie einer marktkapitalisierten Logik unterwerfen und wir Gesundheit verkaufen.
Gut, also meine Damen und Herren.
Also nur ganz kurz. Also wir sind im schwierigen Wasser mit der MCB und die Gesundheitspolitik ist wirklich ein großes Problem zurzeit. Aber es hat nichts damit zu tun, es ist schon lange kommerzialisiert, nur in unterschiedlichster Art und Weise. Das Ganze ist ein Geschäft wie alles andere. Und die Politik hat die verdammte Aufgabe, dieses Geschäft so aufzustellen, dass es geht. Dass es machbar ist für alle Beteiligten und dass nicht die Kreise, so wie es jetzt ist, am Ende die Zeche zahlen. Dass nicht die Kreise das Defizit zahlen, was strukturell praktisch überall aufläuft. Und drum sind meine Kollegen, und trotzdem kann ich hier da sein, heute Abend im Kreistag und beraten drum um eine gute Zukunft für dieses MCB. Und es hat mit dem Unfug echt nichts zu tun. Danke.
So, wir müssen jetzt leider weitermachen. Sie sprechen von großen Problemen, Herr Hahn. Da machen wir direkt weiter mit dem nächsten großen Problem. Und zwar haben wir gerade über die Krise in der Wirtschaft gesprochen, aber wir haben ja schließlich auch immer noch eine Klimakrise, von der Sie ja bestimmt nichts gehört haben können in den letzten Jahren. In den vergangenen Monaten ist diese in den Debatten tatsächlich ziemlich in den Hintergrund geraten. Jedoch hat sich an der Realität ja nichts Tatsächliches geändert. Bereits in den ersten Monaten dieses Jahres konnten wir, wahrscheinlich viele von Ihnen auch, über die Medien schwerste Überschwemmungen in Marokko, Portugal, Spanien und im Südwesten Frankreichs miterleben. Herr Bruns, in einer Wahlkampfrede Ihres Spitzenkandidaten Manuel Hagel sagt dieser Folgendes: Der grüne Kulturkampf gegen das Auto und das Herzstück unserer Wirtschaft müsse aufhören. Es sei doch völlig egal, was es für ein Auto ist. Hauptsache, es ist in Baden-Württemberg gebaut. Dazu natürlich, wurde jetzt ebenfalls schon angesprochen, die klare Positionierung Ihrer Partei gegen das Verbrenner aus. Konkret zum Schutz des Klimas finden sich bei der CDU viele Maßnahmen zur Symptombekämpfung, sowas wie Hochwasserschutz, Starkregenprävention, aber tatsächlich nur sehr wenig zur Bekämpfung der Ursache. Sie selbst geben an, es mit dem Naturschutz nicht übertreiben zu wollen. Wie Sie sicher sehen, unter den Zuhörern sind heute sehr viele junge Menschen, die mit einer gewissen Unsicherheit oder auch einer sehr großen Unsicherheit in die Zukunft schauen. Ich meine, die FDP hat gerade davon gesprochen, irgendwie die Zukunft zu sichern für uns als Generation. Da spielt das Klima eine große Rolle. Wie soll denn dieser Kurs zum Schutz des Klimas beitragen?
Soweit, wie es notwendig ist und soweit, wie es bezahlbar ist. Es ist aus meiner Sicht ganz klar, dass wir an den Klimazielen festhalten müssen. Wir müssen uns aber auch klar machen, wie viel wir davon, wie viel das kosten soll und wie viel wir von unserem Wohlstand dafür hergeben wollen, um CO2-Reduktion zu erreichen, die im weltweiten, in der weltweiten Bilanz wenig oder gar nichts bringt. Ich mache mal das Beispiel der Chemieindustrie. Die Chemieindustrie ist sehr stark in Deutschland. Sie verlagert inzwischen Produktionsstandorte, weil das hier zu teuer geworden ist, aus Gründen der Energieversorgung und auch der sonstigen Arbeitskosten. Sie verlagert Standorte nach Fernost, nach Indien oder nach China. Dort werden unter schwächeren Umweltschutzbedingungen die gleichen Stoffe herproduziert, die wir nachher importieren müssen. Und das kann die Lösung nicht sein. Also der Klimaschutz muss finanzierbar sein, ohne dass wir unseren Wohlstand vollkommen riskieren.
Also der Kollege Hagel hat vor dem Wahlkampf ganz vernünftige Politik mit uns gemacht. Wir haben in Baden-Württemberg das 2%-Ziel ausgewiesen. Wir haben 1,8% für Wind, 0,2% für Photovoltaik, weil zentral ist für besseren Klimaschutz in Baden-Württemberg, dass die Energie regenerativ ist und wir davon genug haben. Und wenn wir genug haben davon, senkt es auch die Preise. Das haben die letzten Jahre uns sehr eindrücklich gezeigt. Deswegen will ich ihn da entlasten. Außerhalb des Wahlkampfs war das sehr ordentlich, was wir da mit der CDU gemacht haben. Diese Bereitstellung ist total wichtig und ich möchte das auch noch mal betonen. Wir haben natürlich die Verkehrsemissionen, wir haben die Wohnemissionen, aber das Entscheidende ist, dass wir den Energieträger in eine zukünftige Lösung bringen und das heißt regenerative Energien. Das ist der zentrale Ansatz, wie man Klimaschutz betreibt. Und das, was Sie angesprochen haben, völlig zu Recht, ist natürlich die Frage der Klimaanpassung, was ein großes Problem ist in Südeuropa, jetzt jedes Frühjahr extrem sichtbar, aber auch bei uns jeden Tag vielleicht in der zweiten Runde.
Also ich bin ja gerade eben schon drauf eingegangen. Ich glaube, wir können das Thema Klima einfach nur auf europäischer Ebene lösen. Das hängt auch damit zusammen, dass wir in Deutschland gar nicht so viel ausstoßen, sondern quasi wirklich auf europäischer Ebene, wenn man über alle Länder hinweg denkt, es deutlich mehr ist. Und dafür ist es wichtig, dass wir eben diesen CO2-Zertifikatehandel auf alle Sektoren der Wirtschaft ausweiten. Das bedeutet, dass CO2 einen Preis bekommt. Und wenn dann zum Beispiel Fabriken dieses CO2 ausstoßen, müssen sie eben Kapital investieren. Und pro Jahr werden weniger Zertifikate rausgegeben. Und auf diese Weise wird quasi der Preis immer teurer und dadurch wird es marktwirtschaftlich irgendwann unlukrativ, so viel CO2 auszustoßen. Das ist eine marktwirtschaftliche Lösung, wie man Unternehmen dazu bewegen kann, über die Dauer hinweg ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Frau Wiedemann, sind Sie dann also der Meinung, dass wir eigentlich hier in Deutschland nur darauf warten sollten, dass irgendwas in der EU passiert, was wir dann...
Ich glaube nur, ehrlich gesagt, solche großen Themen kann man halt nur auf europäischer Ebene lösen. Das ist das gleiche Thema wie zum Beispiel der Grenzschutz. Wenn wir zum Beispiel den Binnenmarkt erhalten wollen, dann kann man den Grenzschutz auch nicht an den deutschen Grenzen lösen, sondern er muss auch an den europäischen Grenzen gelöst werden.
Ja, ich muss ehrlich sagen, als Klimawissenschaftler finde ich diese Diskussion völlig absurd. Wir hören von der CDU, wie viel Wohlstand soll uns denn der Klimaschutz kosten? Fragen Sie das mal die Menschen im Ahrtal.
die ihre Häuser verloren haben, die ihre Liebsten verloren haben oder die alten Leute, die unter den aktuellen Bedingungen, die wir jetzt schon haben, 40 Grad teilweise, darunter leiden. Es sind nämlich besonders die älteren Leute, die von Feinstaub, von Hitze betroffen sind. Und wir haben in der EU jedes Jahr über 10.000 Tote aufgrund von Feinstaubbelastung, von Hitze. Und die Menschen, die können wir doch mal fragen, was uns der Wohlstand kostet. Ich glaube, unsere Lebensgrundlagen sind unbezahlbar. Und ich finde es auch ehrlich gesagt schwierig, wenn man immer nur auf die Emissionen guckt, die wir jetzt gerade ausstoßen. Ja, das sind vielleicht nur 3%. Aber bei den historischen Emissionen sieht es ganz anders aus. Da ist der globale Norden für 80% der Emissionen, die seit der Industrialisierung ausgestoßen wurden, verantwortlich. Und für einen Großteil Deutschland. Und ich glaube, diese Frage müssen wir uns stellen. Weil die Klimakrise, die gibt es nicht erst nur wegen den Emissionen, die wir heute ausstoßen, sondern besonders wegen denen aus der Vergangenheit seit der Industrialisierung.
Man kann natürlich sagen, Jesus war an allem schuld oder wie auch immer. Aber das ist vielleicht nicht ganz der richtige Weg. Ich meine schon, dass wir mit Klimaschutz, mit einem klugen Klimaschutz und klugen Investitionen in die Zukunft zeigen können der Welt, dass ein baden-württembergischer Weg gut ist und dass man mit dem Geld verdienen kann und dass Klimaschutz man sich nicht leistet, sondern sich es leistet, ohne Klimaschutz zu leben. Und deswegen ist es richtig, dass wir diese Investitionen vorantreiben. Ich erinnere im Bodenseegebiet dran, dass wir hier unser Tümpel vorm Haus, der war mal am Abnippeln. Ja, für die Älteren unter uns, die wissen das noch. Und was haben wir gemacht? Mit den besten Kläranlagen der Welt haben wir diesen See zu einem wunderbaren Erholungsort gemacht wieder. Und es ist möglich. Und es ist nicht, dass es uns die Welt gekostet hat, wir haben uns das nicht geleistet, sondern wir haben es getan, weil wir hier leben. Und genauso ist es mit dem Klimaschutz auch. Das ist eine Chance für uns, das ist eine Chance auf zukünftiges Geschäft mit guten klimaneutralen Produkten.
Also ich möchte doch nochmal sagen, dass das mit der Hochwasservorsorge wichtig ist und dass wir das machen müssen und dass es auch im Bodenseekreis eine große Rolle spielt, wenn wir denken an die Hochwässer, die wir in der jüngeren Vergangenheit hier gesehen haben. Wenn wir wirklich durch Elektromobilität Vorteile generieren wollen im Klimaschutz, dann geht das nur dann, wenn wir erneuerbare Energien in genügender Zahl zur Verfügung stellen und wenn wir auch die Ladeinfrastruktur haben, um die Elektroautos bewegen zu können. Dem Klimaschutz ist ein Bärendienst erwiesen. Wenn in China Elektroautos fahren, die Energie beziehen aus Kohlekraft, das macht energetisch überhaupt keinen Sinn. Zum Ahrtal ein kurzer Hinweis, es gab vor ungefähr 200 Jahren im Ahrtal eine ähnliche Katastrophe und man hat dort trotzdem weitergebaut. Das heißt, es ist keine Überraschung, wenn man die Sache etwas historisch in Perspektive setzt. Auch bei uns.
Also die Frage darf aus meiner Sicht nicht sein, ob wir... Hallo? 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 Jetzt. Die Frage darf aus meiner Sicht nicht sein, ob wir Klimafolgenanpassung oder Klimaschutz brauchen. Wir brauchen natürlich beides, weil der Zug, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, ist ohnehin schon abgefahren. Schon 2 Grad ist unwahrscheinlich. Deswegen müssen wir in beides investieren. Und es darf auch nicht die Frage sein, was wir uns leisten können. Wenn es bei mir zu Hause durchs Dach reinregnet, dann muss ich das Dach reparieren. Und wenn ich das Geld dafür nicht habe, muss ich mir einen Kredit aufnehmen, weil ansonsten die Folgeschäden, die daraus entstehen, wenn ich es nicht repariere, unbezahlbar werden irgendwann. Und jetzt haben wir uns schon geeinigt vorhin, dass keiner von uns, schon gar nicht der Sozi natürlich, gerne irgendwo sparen möchte, um das Geld zu holen. Und da müssen wir ganz ehrlich sein. Entweder muss das durch Schuldenaufnahme passieren oder es muss durch eine Vermögenssteuer passieren oder es muss durch eine Erbschaftssteuer passieren, weil wir Vermögen in diesem Land viel zu gering besteuern und auch bei Erbschaften haben wir Potenzial, sodass es die Wirtschaft nicht schädigt und diejenigen belastet, die diese Belastung wirklich gut ertragen können. Dann können wir auch ausreichend in Klimaschutz investieren, ohne dass darunter die Ärmsten und die Schwächsten der Bevölkerung leiden müssen.
Vielen Dank für Ihre Standpunkte. Wir kommen jetzt tatsächlich schon zum letzten Themenblock des Abends. Danach gehen wir in die Zuschauerfragen. wo Sie sich dann sicher auch nochmal weiter austauschen können über brennende Themen. Und zwar, wir haben es jetzt eben bereits schon angesprochen, ganz kurz, Demokratie, welche Angriffe müssen wir gerade als Demokratie in Deutschland, aber auch in Europa wegstecken? Stichwort Russland ist auch schon gefallen. Die Demokratie, wie wir sie kennen, steht aktuell unter erheblichem Druck. Die Bedrohung kommt hierbei nicht nur von außen, sondern auch aus unserer direkten Mitte, aus digitalen Netzwerken, die uns täglich umgeben. Desinformationskampagnen aus dem Ausland, die Verbreitung extremistischer Inhalte, aber auch und vor allem immer stärker in den letzten Jahren oder ich würde sagen so in den letzten anderthalb Jahren, die KI-gestützte Verbreitung von Falschinformationen erreichen eigentlich heute jeden und jede von uns. Besonders gefährdet sind natürlich Kinder und Jugendliche, die hier extreme Probleme haben, die Informationen A zu erkennen und B adäquat einzuordnen. So, da ist natürlich die Frage, jetzt auf dem Parteitag der CDU war eine große Debatte, die ja auch durch die Medien ging, das Verbot von sozialen Netzwerken für unter 14-Jährige. Die CDU hat sich da ganz klar für ausgesprochen. Im Parteiprogramm der Grünen haben wir auch herauslesen können, dass die sich für Grenzen in sozialen Medien aussprechen. Ist ein Verbot hier nicht irgendwo auch ein Anreiz für junge Menschen in unserer Gesellschaft, erst recht alternative Wege in die Medien zu finden? Oder ja, ist es absolut wirksam? Herr Hahn, Sie können sich gerne als erstes als Grüner dazu äußern.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, für Kinder und Jugendliche ist es das Allerwichtigste, dass sie ihre Fantasie ausbilden, weil die brauchen sie für ihr Leben. Und deswegen trete ich so einem Vorschlag immer bei, weil es für mein Bild, wie junge Menschen aufwachsen sollen und wie wir lernen, mit dem, was auf uns zukommt, umzugehen. Deswegen finde ich das einen guten Weg. Wir brauchen Grenzen. Ich bin auch für Daniel Günther, der für einen Zuckersteuer gesorgt hat, weil wir das scheinbar nicht selber geregelt kriegen. Und in England ist eine gute Geschichte. Also ich glaube, Politik ist schon da, auch Regeln zu machen. Und jetzt kann man sich streiten, ob 13, 14 oder 15 oder 16, wie auch immer. Aber Regeln aufzustellen, wer Technologie, wer Pornos guckt, wer was gucken kann und darf, ich glaube, das ist schon wichtig. Und das nicht alles freizugeben und zu sagen, macht schon mal, wird schon werden, ich glaube, das ist der falsche Weg.
Ein kurzer Impuls, bevor Sie sich äußern. Natürlich ist ein Verbot immer ein Weg. Die andere Frage ist natürlich, welche Rolle spielt hier auch die Vermittlung adäquater Medienkompetenz für junge Kinder und Jugendliche? Ist es nicht da die Frage, sollte man da nicht eher früher beginnen, um eben so eine harte Verbotspolitik dahingehend zu ersetzen? Oder sagen Sie, Medienkompetenz hat hier einfach nicht die ausreichende Wirkung, um soziale Medien bzw. junge und Jugendliche zu schützen? Gerne Sie vorerst und dann gehen wir so durch.
Ja, ganz lieben Dank. Sie haben es mir ein bisschen vorweggenommen, ja. Und das muss ich sagen, als jemand, der sich auch beruflich in der Forschung mit der Digitalisierung beschäftigt. Verbote und die Verbotspartei CDU will das ja, haben noch nie dazu geführt, dass es besser wird. Wir sehen in Ländern, die auch mit der Digitalisierung zu tun haben, beispielsweise Estland oder Lettland, wie es funktioniert. Indem man die Kinder eben nicht dazu bringt, irgendwas zu verbieten, indem man sagt, das ist böse, sondern indem man Medienkompetenz beibringt. Und das fängt nicht nur bei den Kindern an, sondern das ist auch ganz besonders wichtig bei den Boomern, weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich irgendwelche Fake News zugesendet kriege, dann sind das in der Regel Fake News von Boomern und man muss auch ehrlich so darauf achten, dass die Eltern überhaupt wissen, was ihre Kinder eigentlich tun, weil das ist das Problem, dass sie viele Plattformen nicht kennen, dass sie von vielen Gefahren nicht Bescheid wissen. Auch die haben sich in Corona-Verschwurbelungsgruppen sehr viel getummelt und ich glaube, dort müssen wir darauf setzen, dass wir Medienkompetenz vermitteln in der Schule, aber auch im gehobenen Alter.
Also ich bin fest davon überzeugt, dass Verbote nichts bringen. Und die Wahrheit ist, heute schon ist Instagram oder Facebook ab 13 Jahren. Wer hält sich daran? Keiner. Und der Staat ist nicht unser Erziehungsberechtigter, sondern das sind die eigenen Eltern. Das bedeutet, es ist die Verantwortung der Eltern, darauf zu achten, dass ihr Kind nicht 24/7 vor dem eigenen Smartphone hängt. Und es ist nicht die Aufgabe von irgendwelchen Landes- oder Bundesregierungen, das quasi zu erproben. Und gerade das Thema Medienkompetenz ist extrem entscheidend. Ich habe meine Masterarbeit zum Thema TikTok-Kommunikation im politischen Bereich geschrieben. Ich habe mich damit beschäftigt, wie Desinformation quasi durch die Gesellschaft gezogen wird und gerade junge Menschen erreicht. Und genau da müssten wir im Endeffekt rein. Wir müssten an den Schulen das lehren, wie quasi dort versucht wird, eben die Meinung von jungen Menschen zu beeinflussen und ihnen eben eigenverantwortlich eigene Kompetenzen beibringen.
Ich bin sehr wohl der Meinung, dass Verbote was bringen und dass Verbote notwendig sind. Und ich glaube, jeder hier im Raum wird zustimmen, wenn ich sage, vor einem Kindergarten braucht man zum Beispiel eine Tempo-30-Zone. Es reicht nicht, da ein Schild hinzustellen, da ist ein Kindergarten und dann zu glauben, dass jeder freiwillig langsam fährt. So, wir brauchen bestimmte Regeln und Verbote. Und gerade bei Social Media, ich glaube, jeder hier im Raum oder ganz viele haben sich schon mal dabei erwischt, wie sie unendlich lang durch Shorts oder Reels gescrollt sind. Das hat was mit der Dopaminausschüttung im Gehirn zu tun. Das ist kein Prozess, wo wir sagen, naja, Eigenverantwortung, da werden wir das schon richten. Das ist ein Suchtverhalten, was die Nutzer gar nicht mehr selber beeinflussen können. Und deswegen müssen wir dort auch Grenzen setzen zum Schutz der Bürger und der Bevölkerung. Und mir wird immer ganz schlecht, wenn ich bei solchen Podiumsdiskussionen in Schulen mehrmals jetzt schon bemerkt sehe, dass sich da eine Traube um die AfD bildet, weil die durch TikTok-Videos manipuliert sind, weil diese Videos dort durch einen Algorithmus gepusht werden, der Wut, Hass und Hetze und Falschinformationen bevorzugt. Und deswegen kann man das nicht einfach den Leuten selbst in die Eigenverantwortung entlassen.
Also, wenn das Problem ist, dass KI-gestützt Falschinformationen im Netz verbreitet werden zunehmend, dann meine ich, muss man dringend daran arbeiten, KI-basierte Gegeninstrumente zu entwickeln, die diese Falschinformationen aus dem Netz rauskriegen oder zumindest als solche kennzeichnen. Wenn es um Verbot geht, dann ist es wirklich an der Oberfläche, wenn man nur darüber diskutiert, dass ob Verbote generell gut sind oder nicht, das führt zu gar nichts. Es kommt immer darauf an, was verboten ist. Wir reden über ein Verbot von sozialen Medien, also nicht von Internetnutzung insgesamt. Und das heißt nicht, dass nicht in den Schulen die Kinder darauf vorbereitet werden können, mit den sozialen Medien und dem Internet vernünftig umzugehen, sobald sie denn die 14 erreicht haben. Deswegen halte ich das in der Sache für den richtigen Weg. Ich habe selber 2 Kinder und ich weiß, wie schwer es ist, die Kinder da einfach nur laufen zu lassen in dem Bereich.
Ja, vielen Dank erstmal an Sie, liebe Kandidaten und liebe Kandidatinnen, für ja, Ihre Power, diese schnellen Fragen zu beantworten.
Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen, auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.